www.ewigeweisheit.de. Sie hören den Podcast der Edition Ewige Weisheit.
Herzlich willkommen, Herr Kaiser. Wenn Sie in der altkeltischen Kirche tätig sind, dann ist ja darin das Wort Kirche enthalten und das bezeichnet ja in der Regel ein Gebäude, in dem Gottesdienste abgehalten werden. Und es ist also so ein Ort der spirituellen Versammlung, aber kann sich so ein Ort auch unter freiem Himmel befinden? Also kann sich eine Glaubensgemeinschaft auch versammeln unter freiem Himmel, um dann einen Gottesdienst zu begehen?
Ja, es hat zwei Bedeutungen natürlich, ja, oder mehrere. Das Wort Kirche bedeutet Versammlung, drückt also die Gemeinschaft aus. Aber wir verstehen natürlich das Gebäude darunter. Aber die Versammlung kann natürlich unter freiem Himmel stattfinden. Und auch die keltischen Heiligen, die haben das teilweise so gemacht. Die haben zum Beispiel die Lesung des Gottesdienstes noch vor der Tür gemacht von einem Kirchengebäude. Und sind dann innen rein für das Abendmahl, weil das eher diskret, das ist ja eher ein Mysterium, also das braucht eher den Schutz irgendwie von einem geschlossenen Raum. Aber nach unserem Verständnis kann es durchaus im Freien sein. Ja.
Wenn Sie jetzt in Ihrem Namen da das Wort Kelten vorkommen, beziehungsweise der Name Ihrer Glaubensgemeinschaft, die Tradition der alten Kelten mit anklingt, gibt es bei den Kelten, ja, da geht es ja vor allen Dingen um einen Ritus einer Naturreligion, der ursprünglichen. Und wer waren diese Menschen? Vielleicht können Sie dazu was sagen. Was verehrten die sakral, die Kelten?
Die Kelten, ich sag mal, es gab vorchristliche Kelten natürlich und die dann missionierten oder die christlich gewordenen Kelten. Die vorchristlichen Kelten, die hatten natürlich ihre paganen Gottheiten. Die Zeremonienleiter waren die Druiden. Das waren die Priester sozusagen. Und die wurden dann, sind irgendwann zum Christentum übergetreten. Ja, die haben von dem, was uns überliefert ist, ist tatsächlich so, dass dann die Druiden, das war ja quasi die gebildete Schicht, dann auch irgendwann den christlichen Glauben angenommen haben. Und die hatten immer diese Nähe zur Natur. Die haben das Göttliche in der Natur gesucht, so ist unser Verständnis. Und das haben die auch nicht abgelegt, wie dann die Christianisierung stattgefunden hat. Ja, die war immer so ein besonderes Merkmal der keltischen Christen, die Gottheit in Objekten auch zu sehen, also die Immanenz der Gottheit in der Natur, in Flüssen, in Bergen oder da zu sehen. Das ist sicherlich nicht unüblich auch für andere Christen zu der Zeit, aber man verbindet es vor allen Dingen mit den Kelten. Aber wir kennen natürlich auch Beispiele, also Franz von Assisi hat den Tieren gepredigt und also es ist nicht total ungewöhnlich quasi, aber man verbindet es quasi sehr mit den Kelten, ja.
Das wäre jetzt eigentlich auch dann die nächste Frage gewesen. Also jetzt so eine Naturreligion, die unterscheidet sich ja gewöhnlich jetzt von dem, was die Menschen allgemein darüber wissen, von so einer Religion der Anbetung eines einen Gottes, wie es ja jetzt in den abrahamitischen Traditionen der Fall ist und im Christentum der Fall ist. Und da habe ich jetzt mal geschaut, Paulusbriefe, 2. und 3. Römerbrief, wo sich der Paulus davon distanziert komplett. Und weil eben in dieser Naturreligion des Keltentums eben Dinge angebetet wurden oder wie bestimmte Objekte. Aber wie Sie jetzt gerade schon meinten, in den Dingen, die in der Natur erscheinen, darin kann man auch, ja, was bedeutet das in Wirklichkeit? Also was soll man damit arbeiten jetzt als Christ zum Beispiel mit solchen Naturerfahrungen?
Also das Besondere am keltischen Christentum ist, und da hat es dann auch in der Theologie, ist dann quasi auch so ein bisschen ein Streit entbrannt, ist ja, dass die Betonung bei den Kelten immer darauf lag, dass die Schöpfung eben, also dass es Gottes Schöpfung ist und in demzufolge auch gut ist. Die Schöpfung an sich ist nicht negativ, sondern per se erstmal positiv. In moderneren christlichen Kreisen, die jetzt im Keltentum nahestehen, die würden dann auch nicht von Erbsünde sprechen, sondern von Erbsegen. und auch erstmal vom Mensch, vom grundsätzlich Guten ausgehen. Natürlich hat ein Mensch die Tendenz, Sünden zu begehen. Das würde jetzt keine Religion bestreiten. Wir sind anfällig für Gier, für Begierde, für Zorn und für Unwissenheit, machen da allerlei Unfug. Aber dieses Glauben, dass der Mensch oder die Schöpfung verdorben ist, so wie es vielleicht Augustinus dargestellt hat, das würden die Kelten eher weniger so sehen. Die sehen eher, der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und die Natur ist von Gott geschaffen. Und Gott ist auch in gewisser Weise immer noch erfahrbar in der Natur. Und aus dem Grund ist es auch gut, die Nähe zur Natur zu suchen, weil man liest oder erkennt Gott eben nicht nur aus einer heiligen Schrift, sondern eben in der Natur selbst, die ja quasi die Handschrift Gottes trägt.
Und es scheint ja jetzt so vielleicht auch so ein Stück weit so eine Übergangszeit gewesen sein, also so das Keltentum oder die Kelten und die Tradition der keltischen Spiritualität, das ist ja sozusagen in der Zeit dann immer mehr in Vergessenheit geraten, als das mit dem Christentum langsam zunahm, also so in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Und da bin ich jetzt gestoßen auf einen heiligen Sankt Columcille von Iona, ja, also so einen irischen Geistlichen, der im 6. Jahrhundert nach Christus lebte. Und der meinte mal, mein Druide ist Christus, der Sohn Gottes. Was ist damit gemeint im Genauen?
Also Jesus ist ja der hohe Priester des Christentums. Und der Titel Druide hat für die Kelten eben eine ähnliche Bedeutung gehabt. Die Druiden waren Priester, das ist so eine Art Ehrentitel. Und natürlich nimmt man dann quasi die eigenen Wörter und überträgt das auf sein religiöses Idol, in dem Fall Jesus. Und Jesus hat ja super viele Titel gehabt. Er wurde ja Rabbi genannt und Meister und ja, vielerlei, Prophet. Und genau das schwingt auch in dem Wort Druide mit. Ja.
Der Führer einer Glaubensgemeinschaft oder der Zeremonienpriester oder der Druide.
Ja, genau. Ja. Genau. Mhm.
Und jetzt habe ich mal geschaut in Ihrer Kirche, da gibt es solche 7 zentralen Lebensregeln. Eine davon bildet das sogenannte Stundengebet. Was verstehen Sie darunter und wie wird so ein Stundengebet gehalten?
Ja, das Stundengebet kommt aus dem biblischen Gebot, dass man ohne Unterlass beten soll. Und dieses ohne Unterlass beten wurde schon sehr früh im Mönchtum quasi konkretisiert auf dass quasi zu bestimmten Stunden des Tages eben gebetet wurde. Also das ist eine sehr alte monastische Tradition, das so zu machen. Und die Kelten, also auch Columcille oder Columba, die haben da schon Regeln aufgestellt. Da werden also die Psalmen zum Beispiel gelesen, Hymnen gesungen. Also traditionellerweise wurden die Psalmen gesungen. Viele Menschen, die heute ein Stundengebet machen, die sprechen das eher. Das ist ein bisschen verloren gegangen, dieses Singen. Wir singen es in unserer Kirche zum Teil auch noch. Und ja, wir haben also ein Stundengebetbuch, nach dem man muss es ja nicht machen, aber da kann man sich die Stunden raussuchen und dann beten. Wir haben die reduziert auf 4 Gebetszeiten am Morgen und am Abend, am Mittag und noch am späten Abend. Also Laudes, Vesper, Prim und so weiter.
Dass das Gebet dann sozusagen die letzte Handlung ist am Tag, wenn man zu Bett geht, dass man dann sozusagen im Gebet dann auch den Tag beendet.
Oder ja, so. Genau. Aha, genau. Das ist ein Nachtgebet. Man bittet dann um den Beistand in der Nacht. Und weil die Nacht gleichbedeutend oder sagen wir mal irgendwie so eine Art Ähnlichkeit hat zum Tod, ja, das ist ja so eine Art kleiner Tod, bittet man auch um nicht nur um den Schutz für die Nacht, sondern auch für die falls das Leben zu Ende geht, ja, auch um den Schutz.
Ich muss jetzt gerade denken, weil Sie meinten jetzt ununterbrochenes Beten, da dachte ich jetzt an das, was zum Beispiel in der griechisch-orthodoxen Kirche ja stattfindet, mit dem Herz-Jesu-Gebet. Ist das auch ein Thema? Also das?
Absolut, ja, absolut. Die keltische Kirche hat eine Tradition, die auf die Wüstenväter auch zurückgeht und bekennt sich da auch dazu. Und das ist die gleiche Tradition, die auch die orthodoxe Kirche hat. Und das Jesusgebet wird bei uns gelehrt und manche praktizieren es. wie bei vielen so. Wir haben ein reichhaltiges Angebot an spirituellen Praktiken, aber was jeder Einzelne dann macht, das ist dann eine eigene Entscheidung. Ja.
Okay, Wüstenväter, also die da in Ägypten waren, da ist so eine ganz alte traditionelle Verbindung mit dem Christentum, ja. Jetzt habe ich mal erfahren, dass man in der Heiligen Schrift sagen manche, also zum Beispiel Heiligen Schriften des Christentums, Altes Testament, Neues Testament, Paulusbriefe, darin kann man ja lesen, aber es soll auch möglich sein, dass man aus der Natur lesen könnte. Also was könnte das bedeuten? Ist es eher ein Deuten dann oder was könnte man darunter verstehen?
Das ist ein guter Punkt. Also wir nennen das, also normalerweise, wenn man über die Bibel meditiert oder über einen heiligen Text meditiert, dann würde das im Christentum Lectio Divina heißen. Und die Lectio Divina kann man auch auf die Natur anwenden. Also das, ich nenne jetzt mal das Nature Lectio Divina. Die Lectio Divina, die besteht aus vier Schritten. Das erste ist, dass man also den Bibeltext liest. Das zweite ist, dass man ihn meditiert. Also, dass man quasi mit allen Sinnen in den Text eintaucht, heißt meditieren in dem Fall. Also, man würde sich zum Beispiel in die handelnden Personen reinversetzen, in den Ort einspüren, in dem das stattfindet, riechen, schmecken, hören, sehen, was geht da ab, wie fühlen sich die einzelnen Menschen an. Also, man geht ganz tief rein. Und dann würde man aus dem Text wirklich die Kernbotschaft rauskristallisieren. Das kann eine Zeile in diesem Text sein. Und den würde man wiederholen, den würde man beten quasi. Und dann geht man in eine Stille, in eine Kontemplation. Und dann ruht man quasi in dem. Und das haben die Mönchsväter auch vorgemacht oder die Benediktiner machen das heute noch sehr intensiv. Die kommen dann über diese vier Stufen in eine tiefe Meditation. Aber genau die Technik, die kann man auch in der Natur anwenden. Also man geht in die Natur, man schaut sich um. Das ist ja so eine Art Achtsamkeitspraxis. Mhm. Man nimmt dann die Natur mit allen Sinnen wahr, das wäre der meditative Teil. Hört bewusst, riecht bewusst, sieht bewusst, schaut hin, fühlt sich vielleicht in die Tiere ein, ein Vogel, der jetzt gerade da ist und geht drauf ein. Und kommt dann darin irgendwann zur Ruhe. Und das wäre so eine Art Nature Lectio Divina, die man da machen kann. Als Christ würde man jetzt, wenn man auch die Immanenz Gottes in der Natur annimmt, auch natürlich gewahr werden der Präsenz der Gottheit auch in dem Moment. Und auch die Schönheit der Natur und damit eins werden.
Jetzt haben Sie zwei interessante Stichpunkte genannt. Einmal tiefe Meditation und Präsenz der Gottheit. Da ist ja beides mal dann vielleicht auch so ein bisschen so die Präsenz der Gottheit, der man sich ja erstmal nähert und mit der man eine Verbindung aufbauen kann. Also vielleicht auch so ein Stück weit eine Verbindung da zu dem, was jetzt in der keltischen Mythologie als eine Anderwelt bezeichnet wird oder Anderswelt bezeichnet wird, die parallel zu unserer diesseitigen Welt existiert. Und da gibt es so eine Grenzen anscheinend zwischen unserer diesseitigen Welt und der Anderwelt, die an manchen Stellen so ein bisschen durchlässigere Punkte besitzt und wo man dem eben näher kommen kann, von dem Sie gerade gesprochen hatten oder was Sie jetzt gerade meinte jetzt, also eine göttliche Welt oder so eine Erfahrungen, die man macht in solcher tiefen Meditation, von der Sie gerade sprachen. Können Sie darauf noch mal ein bisschen näher eingehen? So was für Verbindung gibt es da zwischen dem, was jetzt keltische Mythologie Anderwelt nennt und so im Christentum oder in der heutigen Religion?
Ja, also wir würden jetzt, oder in der keltischen Kirche oder würden diese Momente dünne Orte heißen, also thin places auf Englisch. Und das sind Orte oder Zeiten, an denen die Trennwand zwischen dem Diesseits und dem Jenseits durchlässig wird. Und so ein typischer Zeitraum wäre zum Beispiel Halloween, Allerheiligenabend. Ja, das ist ja jetzt eher so eine Art Volksbrauch geworden. Aber das war tatsächlich so, dass die Leute geglaubt haben, dass die Verstorbenen aus dem Jenseits in das Diesseits kommen können, in dieser Zeit um Allerheiligen, diese zwei, drei Tage, die es da sind. Und da ihr Unwesen treiben, gewissermaßen, oder schauen. Und
Allerheiligen, das ist Ende des Jahres. Die Totenfeste sind das dann.
Ja, genau. Das ist so die Nacht zum 1. November. Ist ja also Halloween, das ist ja der 31.12. abends. Mhm. Also wenn da Sonnenuntergang ist, dann ist es ja der Allerheiligen, ist ja der 1. November. Und Halloween wäre Allerheiligen Abend Wien, All Hallow Eve. Und ja, das ist so ein Zeitpunkt, oder aber auch zum 1. Mai, also das, was wir als tanzenden Mai bezeichnen würden. Die Hexennacht, ja.
Beltane, oder?
Beltane, genau. Und hier ist der Brauch immer noch als Hexennacht bekannt. Oder Walpurgisnacht. Und da, also die heilige Walpurga ist es ja, das ist ja der Tag der heiligen Walpurga. Und das sind auch so Momente, wo die Orte dünn sind. Aber das ist, also wo die Zeit dünn ist, sagen wir es mal so. Es gibt aber auch dünne Orte, wo man eher das Gefühl hat, man ist dem Göttlichen näher. Das könnten zum Beispiel heilige Quellen sein oder alte Bäume im Wald oder vielleicht eine Klosterruine, ja, wo man wirklich das Gefühl hat, hier bin ich jetzt dem Anderweltlichen näher. Ja. Aber da gibt es so eine Art Volkstradition, aber letztlich ist es natürlich auch ein Mysterium und auch nicht, vielleicht auch nicht unbedingt theologisch astrein. Ja? Also das ist sicherlich nicht katholische Lehre, aber das ist eine Volkstradition und die ist natürlich auch lebendig. Ja.
Die ist damit eingeflossen in dieses keltische Christentum. Ja. Und ist jetzt eigentlich auch so Normalsterblichen erlaubt, die so einen Glauben haben, sich solchen durchlässigen Punkten, also so Thin Places, von denen Sie gesprochen haben, zu nähern, oder haben dann nur die Druiden Zugang, also nur die Oberen so einer Tradition?
Also die heiligen Orte sind ja natürlich jedem offen. Ja? Also wenn man, es gibt ja heilige Quellen oder Heilquellen, nennen wir es mal so, wo die aufgesucht werden, um Heilung zu finden oder so Orte, die stehen natürlich jedem offen. Die werden jetzt nicht unbedingt geheim gehalten. Ja.
Und wenn wir jetzt von so einer Anderwelt sprechen, im Altkeltischen, ist das zu vergleichen mit dem jenseits christlicher Vorstellung, wo die Seele der Verstorbenen, heißt ja, die bekäme dann so einen himmlischen Körper, mit dem sie da sich bewegt in dem Jenseits? Gibt es so Vorstellungen auch im Keltentum oder beziehungsweise in ihrer Glaubensgemeinschaft?
Also da gibt es mehrere Konzepte, sage ich mal, oder Theorien. Es gibt sicherlich so eine Art katholische Lehrmeinung und dann gibt es eine etwas lebendigere. Ja? Also es gibt, die katholische Lehrmeinung wäre, wenn man tot ist, ist man erstmal tot. Punkt. Und am Tag des jüngsten Gerichts wird man wieder auferweckt von den Toten und wird dann, da steht dann dem Gericht. Die andere Lehre ist, und da gibt es dann einige Berichte von Heiligen, die dann auf eine Reise gegangen sind nach dem Tod. Also die haben dann ihren Körper verlassen oder sind sogar mit ihrem Körper auf eine Reise gegangen in so eine Art Anderwelt und haben dann erlebt, zum Beispiel die Reise von Brandon ist so eine große Geschichte. Der ist dann...
Da habe ich auch gleich eine Zwischenfrage zu. Brandon, wenn Sie jetzt sagen, das ist auch Bran oder Bron, wird er auch manchmal genannt. Ist das der gleiche oder gibt es da irgendwie eine Verbindung? Weil das wollte ich jetzt auch dann gleich fragen.
Also...
Na, Brandon könnte sein, ne? Also vom Klang her jetzt, von den Wörtern, von den Namen.
Also Bran spielt ja... Bran, the Blessed oder der Gesegnete, das ist ja eine vorchristliche Gottheit. Und der ist in einigen Personen in der Mythologie quasi wieder, ist ja fortgelebt. Aber Brandon, ja, ist auf jeden Fall so, weil der Bran ja auch auf Reisen gegangen ist und da einiges erlebt hat. Und der Brandon ist das auch. Ja. Während wir jetzt davon ausgehen, dass Brandon eine historische Person war, aber es gibt natürlich erstaunliche Geschichten, die da vielleicht auch eingeflossen sind in diese heiligen Legende. Auf jeden Fall ist es so, dass eine Vorstellung da ist, dass man auf eine Reise geht und dass man dann entweder in paradiesische Bereiche kommt oder in die Erde Hölle ähneln. Und diese Ideen, die da entstanden sind, zum Beispiel von Bran oder Brandon, sind ja dann auch in die katholische Kirche übergegangen. Die haben dann auch die Dantes, wie heißt das?
Göttliche Komödie.
Göttliche Komödie, danke, ja. Genau, der hat sehr viel Anleihen genommen quasi von Brandons Reise. Und das war auch zu seiner Zeit sehr bekannt, diese Geschichte. Auch in Deutschland. Es gibt auch deutsche Übersetzungen aus dem Mittelalter. Und das hat es sehr beeinflusst, ja. Aber es ist interessant, dass, sagen wir mal, diese Ideen, dass die parallel zur theologischen Ansicht besteht, dass man erstmal tot ist, ja. Also die Grundlehre wäre ja, man ist erstmal tot. Dann hat sich im Mittelalter irgendwann so eine Idee entwickelt, man kommt dann erstmal in ein Fegefeuer und dann ist man dann irgendwo und wird bestraft und bleibt da. Also, aber was, und dem würde ich mich jetzt selbst anschließen, ist, was zum Beispiel Karl Rahner, also der moderne Theologe, gesagt ist, dass der Tod eigentlich ein Mysterium ist. Und für mich, denke ich, ist es gut, manchmal die Dinge im Mysterium zu belassen, weil sie einfach nicht wissbar sind. Also die sind eben ja für unsere modernen wissenschaftlichen Methoden nicht zugänglich. Und die Mythologie hilft einem vielleicht, das zu verarbeiten. Aber wer weiß es denn wirklich? Ja. Aber zu dem Punkt von wegen, man verlässt den Körper und geht irgendwo hin, da ist ja auch die Bibel redet ja auch ständig von Jesus ist Licht oder es gibt Lichterscheinungen von Engeln und so weiter. Ja. Und da gibt es schon die Idee, dass wenn die Seele den Körper verlässt beim Sterben, dass es so eine Art Lichtgestalt ist, so ein Lichtkörper, der quasi den Körper verlässt und der irgendwo hingeht. Aber auch das ist wiederum irgendwo im Mysterium, ja.
Okay, wenn Sie jetzt sagen, dass dass der Tod ein Mysterium ist, das ist ja dann auch eigentlich eher so, das ist eine Sache, da kann man viele Worte drüber verlieren, aber letztendlich ist es halt eine Sache, die erfahren wird dann. Oder, weiß nicht, wenn Leute jetzt vielleicht eine Nahtoderfahrung gemacht haben oder sowas ähnliches. Ja, es ist eine Sache, das ist ja auch wahrscheinlich die Eigenschaft des Mysteriums, dass es eben jenseits aller sprachlichen Auffassungen ist. Also jemand muss es dann einfach selbst schon mal davon gekostet haben, von so einer Erfahrung. Naja, das wäre jetzt auch die Frage gewesen, die ich jetzt noch gehabt hätte. Also mit diesem Helden Bran oder Brandon, vielleicht ist ja wirklich eine Verbindung auch da, dass die dann auch dann aber versucht haben, jetzt von so einer jenseitigen Welt dann in diese diesseitige Welt zurückzukehren. Und dann ging das nicht oder die sind sogar, dann haben sich plötzlich in Staub verwandelt oder haben sich aufgelöst. Also, und wenn man jetzt vom Tod spricht, dann ist es ja auch so wahrscheinlich die größte Angst, die jemand hat vor überhaupt irgendetwas. Das ist ja wahrscheinlich die letztendlich größte Angst, die sich wahrscheinlich überwinden ließe auch. Aber wie könnte man sowas erklären? Also lauert da eine Gefahr jetzt in diesen Thin Places, wenn man sich da jetzt einer Anderswelt nähert?
Die alten keltischen Christen, die hatten schon Respekt vor dieser Anderwelt, weil das waren jetzt nicht unbedingt, vielleicht nicht immer nur nette Gestalten. Aber gleichzeitig hat man sie auch willkommen geheißen und hat denen vielleicht Essen rausgestellt oder die hatte das Gefühl, die kommen in die Wohnung und schauen sich da nochmal um. Da waren sicherlich schon schamanische Elemente mit dabei. Ich denke, wo es vielleicht gefährlich ist, wenn man so an das Thema Seancen denkt. Wenn man jetzt ganz bewusst versucht, zu Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Weil ich glaube, das kann einem schon. Also einmal soll man das nicht tun aus christlicher Hinsicht, davor wird ja gewarnt, ja. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man da auch ja, Schaden nehmen davon. Also es ist bestimmt nicht schlecht, bestimmte Spirits vielleicht. In so eine Art Rat einzuladen und auf eine bestimmte schamanische Art, sage ich mal, zu versuchen zu erspüren, welchen Rat würden mir meine Vorfahren geben. Aber ganz bewusst jetzt verstorbene, ganz bestimmte verstorbene Personen irgendwie zu beschwören und dann reinzuholen, ich glaube, das ist was ich niemandem empfehlen würde.
Wenn wir jetzt gesprochen haben über Heldenfiguren, wie jetzt den Brandon, von dem Sie gesprochen hatten, dann gibt es ja in so einem alten Keltentum, fällt da ja einem auch der Name eines Königs Artus. Und der hat ja auch für die westeuropäische junge Christenheit tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Wer war denn das, König Artus?
König Artus hat zu der Zeit gelebt, in dem die Inselkelten, also Britannien und Irland, sich so langsam hinbewegt hat zum Christentum. Also der hat in der Übergangszeit gelebt und ob er jetzt König war, das ist historisch ja gar nicht belegt. Der Name taucht auf irgendwie als Feldherr, als Heerführer. Und im Laufe der Zeit war es dann König Artus. Und in den heiligen Legenden der keltischen Kirche taucht auch König Artus auf. Also er ist sicherlich sehr viel legendenhaft, aber gleichzeitig hat er auch historische Wurzeln. Und jetzt können auch Heiligengeschichten legendenhaft sein, auf jeden Fall. Hier ist so ein Berührungspunkt von König Artus, keltischer Kirche, Übergang von der alten Religion in die neue Religion, das ist da, wird er lebendig. Und so richtig spannend wurde ja so die Geschichte dann, als so um 1100 ungefähr dann die Geschichte vom Heiligen Gral dann auch noch kam. Dann wurde es ja so richtig auch spirituell. Also vorher waren das ja eher Ahnengeschichten, Heldengeschichten, auch mit einer Weisheitslehre zum Teil auch. Aber so richtig tiefgründig wurde es dann mit dem Gral. Und dieser Tradition fühlen wir uns als keltische Christen immer noch sehr verbunden. Das sind so diese drei Elemente, die alle noch ihre Lebendigkeit haben in der keltischen Kirche. Das ist eben diese druidische Naturspiritualität auf der einen Seite, die ins keltische Christentum geflossen ist, aber auch natürlich das Christentum selbst und auf der anderen Seite aber auch diese arthurischen Elemente, die ja eine gewisse Rolle immer noch spielen. Ne?
Und wie Sie meinten jetzt, also mit dieser Artus-Legende, das ist so eine Übergangsphase von dieser alten keltischen Tradition in eine eher christlich geprägte Geistestradition. Gibt es da irgendwie so eine wesentlichen Kernpunkte, die so eine direkte Verbindung schaffen zwischen Keltentum und der Christenreligion?
Also wo man es wirklich sehr gut sieht, ist bei der Gralsgeschichte selbst. Da gab es in der Vorchristenzeit eben eine Mythologie um heilige Objekte, die von den Tuatha De Danann stammen. Da gab es eben das Schwert, einen Speer und einen Kessel und den Stein. Und diese Objekte sind in die Gralsgeschichte gekommen. In der ersten Gralsgeschichte, die es überhaupt gab, von Chrétien de Troyes, da war auch noch nicht davon der Rede, dass der Gral christlich ist. Also dass der quasi das Gefäß, das vom letzten Abendmahl ist, oder das Gefäß, wo das Blut von Jesus aufgefangen wurde. Oder der Speer, das ist der Speer des Longinus war. Da war einfach nur von Kral, Speer, Schwert und Schale die Rede. Chrétien de Troyes konnte diese Geschichte nicht zu Ende schreiben. Der ist gestorben, vermutet man. Und dieses Open End in dieser Geschichte hat Unmengen Autoren dazu bewegt, diese Geschichte zu Ende zu schreiben. Und dann wurden aus diesen Objekten eben christlich ausgedeutete Objekte, wie der Kelch des letzten Abendmahls und so weiter. Ja. Und dann haben wir auf einmal aus einer keltischen Geschichte, aus einer vorchristlichen Zeit, eine christliche Geschichte, die sicherlich aus dem inneren Bedürfnis entspringt, zum Göttlichen selbst in Kontakt zu treten. Und diese ganzen Objekte, sowohl in der vorchristlichen Version, also auch in der Gralstradition, kommen ja von Gott. Also der Gral ist von Jesus und damit von Gott. Und der Speer ist auch in Berührung mit Jesus gewesen. Also wir haben, wenn die Menschen auf die Suche nach diesen Objekten gehen, dann suchen sie Erleuchtung oder die Nähe zu Gott oder überhaupt eins zu werden mit der Gottheit. Genau, da sind wir jetzt noch ein bisschen bei dem geblieben. Ja.
Können wir gerne noch so ein bisschen ausdehnen. Ich finde es nämlich total spannend. Also für mich ist das immer so besonders wichtig, was Sie jetzt gerade gemeint haben, so eine Möglichkeit einfach zu finden, dass man vielleicht mit so einer gewissen Vertrautheit, die man jetzt über ein allgemeineres, alltäglicheres Christentum schon erfahren hat, dass man darüber dann plötzlich so Parallelen entdeckt in so einer eigentlich eher ja, naturreligiös geprägten Kultur der Kelten. Und also Sie hatten jetzt gesagt, dass Menschen, die jetzt vielleicht so eine Vertrautheit haben zu dem, was sie in so einem vielleicht eher, ich sage jetzt mal nicht abwertend, aber eher in so einem alltäglichen Christentum erfahren haben, mit dem sie vertraut sind, werden dann zum Beispiel solche Sachen wie eine Versammlung, eine heilige Versammlung, Sie hatten jetzt gesprochen auch vom letzten Abendmahl, und da gibt es ja auch so Darstellungen vor der Tafelrunde, um die eben dann 12 Artusritter sich befinden. Und in der Mitte dieser Tafelrunde, da sieht man dann in solchen verschiedenen Bilderhandschriften aus der gotischen Renaissance, in solchen Miniaturen, sieht man da eben dann in der Mitte so ein Gralsgefäß schweben. Und da könnte man sich ja dann fragen, gibt es da eine Parallele, eine direkte Parallele oder beziehungsweise wie könnte man das fragen? Ja, also so ein Bezugspunkt von den 12 Artusrittern zu 12 Jüngern Christi?
Also den Bezug gibt es auf jeden Fall, aber da muss man dann fragen, woher kommen denn die 12 Jünger, ja? Und welchen Bezug haben die denn, ja? Jetzt würde man sagen, okay, die würden jetzt Theologen sagen, ja, das sind die 12 Stämme Israels. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann sind es im Grunde genommen die 12 Sternzeichen am Himmel. Also dieser Tisch von Artus, die Tafelrunde, ist eben nicht nur ein Tisch, sondern es ist auch wirklich der Sternenkreis. Und wenn man da wiederum weitergeht und in die Mythologie schaut, dann kennen wir das auch bei Herkules. Ja, der hat ja auf seinen Abenteuern 12 Abenteuer da bestanden. Also diese Zahl 12 kommt sicherlich von dem Sternenkreis. Und da ist die Astrologie in die Religion auch gekommen. Und das findet man auch sehr oft in mythologischen Geschichten aus dem Keltentum, wo auch die Sterne eine Rolle spielen. Artus selbst steht ja für den Polarstern. Der ist ja der Arturius im kleinen Bären in dem Sternzeichen, ist ja der Polarstern. Und bevor er das wurde, das ist ja so immer so leicht in Bewegung, war es der Drache, also der Pendragon, der ist ja dann, das ist ja auch der Titel, also von Artus Pendragon, der Kopf des Drachen. Und da sieht man, dass also vorher quasi der Drache der Polarstern war und dann irgendwann Arturius wurde dann der. Und in anderen Geschichten ist es genauso, ja, da wo bestimmte Sternbilder in Geschichten verarbeitet wurden, die eine bestimmte Weisheit vermitteln als Geschichte, die aber auch immer in Bezug auch zur Astrologie haben.
Das heißt also, es gibt so eine heilige Hierarchie. Das hatten Sie ja, glaube ich, jetzt auch schon angedeutet. Also, dass man immer sagt, man kann das nochmal wiederum ableiten, dann auf eine, jetzt, Sie hatten jetzt die 12 Sternzeichen genannt, dann ging es um diese Helden, die jetzt in, oder diese Station vielleicht von einem Herkules und so eine Heldenthematik. Dann haben wir 12 Jünger Christi und Artusritter. Wobei dann eben ja so ein runder Tisch eben genau vielleicht es nicht das gleiche ist wie eine Hierarchie oder beziehungsweise ein runder Tisch ja eigentlich ein Symbol für eine Gleichberechtigung ist. Also das, wie wird das in Ihrer Kirche gehandhabt?
Ja, es gibt, wenn man so will, es gibt Ausbildungsstufen, die man durchlaufen kann. Also wenn man sagen würde, es gibt keine Hierarchie, dann wäre das sicherlich falsch. Aber was es in der keltischen Kirche nicht gab, war sowas wie Diözesen oder Bistümer. Da hatten eher die Clans und innerhalb der Clans die Klöster das Sagen. Die waren also, da waren die Äbte im Prinzip die Leute, die jetzt den Clan angeführt haben oder eben zumindest den geistlichen Teil des Clans angeführt haben. Das war ja sehr familiär oder tribal Sippen, die da irgendwie das gebildet haben. Die Bischöfe, die ja in der katholischen Kirche sehr hierarchisch organisiert sind, hatten da, die gab es, aber die hatten eine Nebenrolle und die hatten auch nicht irgendwie feste Bezirke oder Jurisdiktionen, für die zuständig waren, sondern die hatten einfach ein Weiheamt, mit dem die dann bestimmte Befugnisse hatten, dann wiederum selbst Weihen vorzunehmen. Aber sie waren nicht die Herrscher von einem Gebiet, wie es heute, also wie es in der katholischen Kirche der Fall war. Unsere Kirche als Verein, da kann im Grunde genommen jeder aktiv werden, sich ein Vereinsämter wählen und so weiter, spielt es keine Rolle, wie jetzt ein Weiheamt wäre. Aber in der Liturgie gibt es bestimmte Spielregeln, die auch in der keltischen Kirche so waren. Ja. Also ein Abendmahl, Eucharistiefeier wird ein Priester normal feiern und keiner, der nicht Priester ist oder Priesterin.
Er braucht erstmal die Kenntnis dazu, um das auch durchführen zu können, den Ritus zu kennen, genau. Mhm. Dass genau. Darin dann jemand eingeweiht wurde in dem Geweihten.
Genau. Mhm. So ist es, genau. Das hat ja auch was mit spiritueller Reife zu tun. Also man muss ja, wenn man predigen will, ja, muss man auch ein bisschen was gelernt haben vorher natürlich, dass man das auch richtig macht.
Und wenn wir jetzt nochmal auf den Heiligen Gral zurückkommen zu sprechen, dann gibt es da so im 12. und 13. Jahrhundert Erzählungen von einem König der Fischer, so diese Fische-Symbolik ist ja auch eng verbunden mit der Christenheit. Und da hat ja zum Beispiel ein Robert de Boron so eine Geschichte des Grals geschrieben oder ein Wolfram von Eschenbach, ein Parzival, wo es eben darum geht, dass dann da einer tödlich verletzt wurde, vielleicht in so einem Endkampf, den er da führen musste im Namen des Volkes. Und der lebt dann weiter einfach nur durch den Anblick des Grals. Das im Übrigen ich ja auch mal erfuhr über König Artus, der sozusagen entrückt wurde auf so eine Insel Avalon und der da ja auch irgendwie mit dieser Gralsthematik in Verbindung, also der wurde ja auch verletzt von seinem Sohn in so einer Schlacht, von dem hieß, da hieß er auch noch Mordred, was ja irgendwie fast wie Mörder klingt. Und der hat ihn ja dann erschlagen und er ist jetzt allein von der Heilkraft des Grals noch am Leben und soll er dereinst wieder zurückkehren. Und da ist jetzt so meine Frage, der Gral ist ja wahrscheinlich dann so eines der Symbole schlechthin auch für Heilung. Und spielt Heilung jetzt in ihrem in der altkeltischen Kirche eine wichtige Rolle auch?
Ja, absolut. Ja. Ich sag mal, das Selbstbild der Kirche an sich eigentlich, was allerdings irgendwie im Mittelalter zum Teil pervertiert war, ist ja, dass die Kirche eben ein Hospital für die Seele ist und nicht ein Gerichtssaal für die Seele. Im Mittelalter hätte man meinen können, ist es umgekehrt. Ja, da gab es ja die Hexenprozesse und so weiter. Aber eigentlich sollte die Kirche da sein, Heilung zu finden. Also das ist, und Jesus selbst war ja auch ein Heiler. Der hat ja eben nicht nur von körperlichen, sondern auch von geistlichen Krankheiten geheilt, also von Dämonen. Ja. Dämonen ist auch so ein Wort, was heute problematisch ist, aber was für die Wüstenväter ein Phänomen war, mit dem man eben umgehen kann. Also das, was ein Dämon bei den Wüstenvätern war, würden heute Psychoanalytiker komplex nennen oder Verhaltenstherapeuten würden dazu sagen, dysfunktionale Denkstörungen oder sowas in der Art. Und die hatten sehr pragmatische Methoden, eben mit diesem psychischen Ding umzugehen. Und auf jeden Fall. Und es ist auch für uns wichtig, quasi diese Rolle einzunehmen, dass wir eher Heilung spenden und nicht irgendwie schlechtes Gewissen spenden, weil man irgendwelche Regeln übertreibt. Aber das in der Geschichte des Grals ist natürlich sehr spannend mit dem Fischerkönig. Das ist auch so eine keltische Besonderheit, dass quasi der König, in dem Fall der Fischerkönig oder Artus selbst hatte, war auch in dieser Situation, aber auch Jesus selbst war in der Situation. Wenn der König krank ist, dann ist auch das Land krank, weil das Land und der König gehen so eine Art Hochzeit ein. Das Land ist die Braut und der König der Gatte, der Ehegatte. Und wenn es dem König schlecht geht, geht es auch dem Land schlecht. Das ist ja auch Teil dieser Gralsgeschichte, dass irgendwie um dieses Grals, um diese Gralsburg Ödland ist oder Wüste, die daher resultiert, dass der Fischerkönig, der Gralshüter, eben diese Wunde erlitten hat, die nicht heilt und deshalb geht es allen schlecht. Und ihn zu heilen, würde auch das Land heilen. Und wenn wir jetzt diese Geschichte auf uns übertragen, dann ist es auch so, dass wir uns selbst heilen müssen, unsere Seele heilen müssen, damit es auch unserem Umfeld gut geht oder uns an sich gut geht. Da ist ja, da versteckt ja auch ein bisschen so ein verborgener Lehre dahinter. Es ist auch an sich diese Gralsgeschichte von, ist eine Heilsgeschichte, also die wird auch zur Heilung eingesetzt. Wenn man die sich so anhört, löst die Heilprozesse in Menschen aus. Das würde man keltischen Schamanismus nennen, dass Geschichten aus der keltischen Mythologie erzählt werden und die in einem Prozesse auslösen, die heilend sind. Also das ist furchtbar spannend. Auch die Geschichte, es gibt sicherlich ähnliche Geschichten auch im Christentum, in der Bibel, aber die Gralsgeschichte ist auch eine besonders starke Heilsgeschichte.
Und wenn Sie jetzt sprechen von dieser Sache mit der König, der leidet und das Land dann auch mit ihm leidet, das ist ja anscheinend auch sich gegenseitig zu beeinflussen. Könnte man dann jetzt auch sagen, so dass vielleicht von ihrer Lehre in der altkeltischen Kirche so eine Ideen ausgehen, die jemandem helfen, eine Anleitung zu geben, wie er jetzt in dieser heutigen Welt, die ja dann doch durchaus mit Schwierigkeiten belastet ist, sich verhalten soll. Also
Ich sag mal, es gibt ja moderne Ansichten, warum Menschen heute oder warum Krankheiten wie Depression oder Angst, Phobien epidemisch sich verbreiten. Also das ist ja sehr stark. Und das hat sicherlich was mit unserer Lebensweise zu tun und von unserem Verlust an Kontakt oder Verbindung zur Natur auch. Und auch das Abgeschnittensein von einem selbstbestimmten Leben. Da gibt es so ein bahnbrechendes Werk von Johann Hari, mit der Welt nicht mehr verbunden, oder Lost Connections auf Englisch, verlorene Verbindungen, die eben das genau rausarbeiten. Ja? Also die Mediziner, die Psychiater von heute, die würden bei einer Depression heute einem Pillen verschreiben, Antidepressiva, weil die davon ausgehen, dass es irgendeine Art chemisches Ungleichgewicht im Gehirn gibt. Wenn man jetzt schaut, wie viel besser so ein Antidepressivum wirkt als ein Placebo, dann ist der Effekt gar nicht so furchtbar hoch. Also ein Placebo wirkt fast genauso gut wie jetzt ein Antidepressivum. Wenn man aber jetzt wirklich, sagen wir mal, fundamental sich heilen will, dann muss man eben wieder zurückkommen in den Kontakt mit der Natur, mit einem selbstbestimmten Leben. Und das ist dafür, wofür, sagen wir, Naturspiritualitäten stehen, aber auch die keltische Kirche steht, durch ihre Nähe zur Natur und um die Anregung eben in Kontakt zu treten mit der Jahreszeit, mit der Natur und da wieder reinzugehen. Überhaupt, aber was einem oftmals gar nicht so bewusst ist, die ganze Kirche hat antidepressive Bestandteile in der Spiritualität. Also ich sag mal, in Gemeinschaft sein. Singen ist antidepressiv, wenn man so will. Dass die Kirche Hoffnung gibt, ist antidepressiv, weil Depression ist das Gegenteil von Hoffnung. Es ist Hoffnungslosigkeit. Das ist sicherlich nie immer sehr gut gelungen in der Kirche. Da ist sicherlich auch immer vieles schiefgelaufen und manche Menschen haben Mist gebaut. Aber die Grundidee ist, Hoffnung zu geben. Auch Weihrauch ist antidepressiv. Ja, es ist der. Also es ist sehr viel Heilung zu bekommen in der Kirche an sich, aber durch die Nähe zur Natur auch, glaube ich, besonders von der keltischen Kirche. Ja.
Vielen Dank, das war sehr wichtig, was Sie da jetzt noch geteilt haben. Jetzt hätte ich eigentlich noch eine Frage am Schluss. Wie kommt man mit Ihnen in Verbindung, wenn man sich jetzt dafür näher interessiert?
Die altkeltische Kirche hat eine Website, da kann man anklopfen. Es gibt auch irgendwo so ein Punkt, der heißt Lokation. Da gibt es dann die Städte, in denen es Geistliche oder Gemeinden gibt, Gruppen gibt. Die kann man direkt per E-Mail kontaktieren oder man geht einfach ins Kontaktformular. Wir haben eine Gruppe in Facebook, Ancient Celtic Church, oder auch Facebook-Seiten, Altkeltische Kirche zum Beispiel. Da kann man anklopfen und dann kriegt man Antwort. Ne? Und wir freuen uns, ja. Also wer da kommt, wir sind immer froh.